Servus. Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy. Und willkommen zu einer neuen Episode.
Wuhu.
Wir hoffen... Okay, wir sind gerade. Wir hoffen, es geht euch gut. Und...
Ja, dass die erste Woche im neuen Jahr eine erfolgreiche war für alle.
Genau, weil wir nehmen genau am 7. auf, somit ist es wirklich sogar die erste Woche. Hast du es gut überstanden, Marina?
Ja.
Ja?
Auch wenn ich heute bei der Post war und gefühlt 20 Leute vor mir waren, aber...
Boah, ich auch. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten auf mein blödes Paket gewartet, weil so viele Leute da waren. Und ja, geil. Und es war eine Frau am Schalter, sie hat mir eh voll leid getan, weil sie war voll überfordert. Aber ich wollte trotzdem mein Päckchen haben. Mein Katzenkistelpäckchen.
Okay.
Ich habe nicht so was Cooles bestellt wie die Marina.
Ja, also wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche.
Ja.
Und heute rede ich mal wieder.
Ja, aber ich freue mich über.
Davor möchte ich uns noch vorstellen.
Yes, go for it.
Wir sind ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen, Tammy und ich. Nur kurz, um es klarzustellen. wir behandeln österreichische Kriminalfälle. Und so, jetzt bitte alle zuhören. Ja, wir lachen manchmal. Und ja, wir schweifen ab. Und nein, wir meinen es nicht respektlos. Wir nehmen das alles sehr ernst. Aber wir sind zwei humorvolle Menschen. Und wir nehmen das Leben halt locker und lachen viel. Das heißt aber nicht, dass wir respektlos sind. Wollte ich nur kurz noch sagen. Also für alle Leute, die das nicht cool finden, jetzt abdrehen, tut uns leid. Und für alle anderen, die es cool finden, hi.
Yeah, hallo.
Ja, also, genau, heute rede ich wieder. Ich habe schon urlang nicht mehr geredet.
Es kommt mir auch so vor, obwohl es eigentlich gar nicht so lang her ist.
Vor zwei Wochen.
Aber irgendwie auch schon. Ja.
Ja.
Probably, ja.
Ich habe heute einen Fall rausgesucht. Und zwar...
Wirklich?
Ja. Überraschung. Ich rede nicht über das Wetter. Und zwar... Ja, ich will jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich will einfach erzählen.
Okay, passt.
Ich sage, dieser Fall hat keine großartige Überschrift oder so, sondern es wäre einfach nur Mord an. Aber ich will noch nicht sagen, wer ist.
Okay, alles klar. Ich verstehe das, ja.
Kennst du dich aus?
Ja, ich kenne mich aus.
Okay, also, wo starten wir? Wir starten am Dienstag, den 17. Juli 1922.
1922, ein alter Fall, yay.
Ja, also so eigentlich quasi 100 Jahre her.
Ja.
So.
Oh Gott.
Ja, oh, okay.
Oh ja.
Genau, es ist Juli 1922, es ist ein heißer Sommertag und wir befinden uns in Simmering.
Simmering!
Also für alle, die nicht aus Wien sind, Simmering ist der 11. Bezirk in Wien. Der 11. Wiener Gemeindebezirk. genau, da starten wir jetzt mal. Und zwar ist in der Nähe von der Simmeringer Heide oder dort irgendwo beim Simmeringer Friedhof auch, da gab es früher so kleine Kornfelder, so Getreidefelder. Und zu mittags an dem Tag eben war so ein Mensch, der halt das Korn schneidet dort.
Okay.
Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt.
So ich weiß auch gerade nicht, vielleicht ein Landwirt oder halt...
Ja, so ein Feldarbeiter.
Feldarbeiter, ja.
Ja, würde ich mal sagen. Und der will dort das Weizen schneiden und auf einmal sieht er was.
Oh nein.
Und zwar nahe dem Mitterweg, der dort ist, das ist halt eben in der Nähe vom Simmeringer Friedhof, findet er in Papier umwickeltes, so wie ein Paket, hat er als erster gedacht. Und in dem Paket, und also er wollte es dann aufmachen und er wollte halt schauen, was das ist, weil es war halt irgendwie ungewöhnlich. Und wie er das so ein bisschen aufmacht, kommt ihm halt der starke Verwesungsgeruch in die Nase. Und was er halt gleich macht, er lässt es liegen und ruft die Polizei an. Was eine sehr gute Entscheidung ist.
Ja, sehr gescheit.
Und zwar kommt der Fall dann an den Chef des Wiener Sicherheitsbüro, dem damaligen Chef des Wiener Sicherheitsbüros, dem Hofrat Dr. Wahl. Also nicht Wahl wie das Tier, sondern Wahl wie die Wahl zum Wählen gehen. Nur, falls es jemanden interessiert.
Danke.
Und der ruft sofort in der Sensengasse an, weil dort ist die Gerichtsmedizin, die Obduktion und so weiter. Und sagt halt dort, dass sie jemanden vorbeischicken sollen. Und beauftragt wird dort dann so ein urjunger Hilfsassistent, so ein Assistent, der halt noch nicht wirklich so was leitet, sondern der halt eher so bei den anderen zuschaut und mithilft. Und zwar war das der 32-jährige Dr. Anton Werkgartner. Und das war auch, das erwähne ich jetzt einfach nur, weil das so dann sein erster richtiger großer Fall war. Wo er halt obduziert hat. Und er packt dann, weißt du, seine Sachen zusammen, sein Fotoapparat, sein Werkzeug, die Pinseln und was man halt so braucht und fahrt auf das Feld.
Ja, genau. So lustig dir zuzuschauen, wenn du so umeinander gestikulierst.
Okay. Also habe ich es mir noch aufgeschrieben, dass dieses Feld, wo das gefunden worden ist, befindet sich heute so zwischen der A4 und dem Simmeringer Friedhof. Aber ich bin keine Autofahrerin, deswegen weiß ich nicht mal, wo die A4 ist. Aber
ich überlege, aber...
Ist das die A4, die auch Richtung Flughafen fährt?
Ich weiß nicht.
Zwischen der A4 und dem Simmeringer Friedhof.
Genau.
Und als der Sicherheitschef und der Gerichtsmediziner eben dort ankommen, waren schon vor Ort zwei Amtsärzte. Die haben dann gemeint, sie haben sich das schon angeschaut und es handelt sich auf jeden Fall um eine zerstückelte Leiche. Und sie sind sich sicher, dass es von einer jungen Frau ist und dass es aufgrund der Verwesung, des Grades der Verwesung, dass die Leiche mindestens seit dem Winter dort liegen muss. Ui, wir haben jetzt Juli. Also sie sagen, sie muss auf jeden Fall seit dem Winter da liegen. Und der Dr. Werkgartner hat sich dann aber gedacht, okay, er schaut sich das mal selber an, er will sich selber ein Bild von der ganzen Sache machen und hat halt den Fundort sich genau angeschaut. Und er hat ein paar Sachen mal gleich analysieren können quasi. Und zwar vorhanden waren zwei halb vermoderte Papiersäcke also in einem kleinen Weizenfeld, kann man sich so vorstellen. Und was er halt sofort bemerkt hat, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so das Denken von solchen Leuten, ich weiß es nicht, aber was ihm auf jeden Fall aufgefallen ist und was er schon für wichtig empfunden hat, ist gewesen, dass das Getreide schon geschnitten war und die Halme gestanden sind. Also sie waren nicht niedergedrückt auf der Stelle, wo das gefunden worden ist. In den Säcken waren dann so zerfetzte Unterwäsche. Und so eine, ja, schon grauslige Frauenbluse und halt die Menschenteile halt so, das Fleisch halt und so. Und was er halt auch noch gesehen hat, war, dass aus dem Brustkorb, wo dann halt auch so die Rippen sind, waren in diesen Höhlen schon Käfer und Maden und solche Hülsen, wo die Maden dann so rausschlüpfen und so. Also es war halt schon voll...
Marina! Ich meine, ja, es gehört dazu, aber...
Ja, es war halt schon voller Insekten und so.
Und grauslich. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich verbrennen lasse, wenn ich mal sterbe.
Das ist der Grund, warum ich mich auch nicht auf eine Wiese legen würde gerne. Oder halt campen gehen oder so. Weißt du, was ich meine?
Campen ist voll lustig.
Ja. Bestimmt. Und was der entscheidende Punkt war oder beziehungsweise das Ausschlaggebende bei der zerstückelten Leiche ist, dass der Kopf gefehlt hat.
Oh, cool.
Ja, also es war kein Kopf vorhanden, somit konnten sie zum Zeitpunkt, wie sie da halt dort waren, auch natürlich die Leiche nicht identifizieren, weil ja, ohne Kopf oder irgendwas.
Ja. Bisschen schwierig.
Bisschen sehr schwierig. Also die Hoffnung, die sowohl die Polizei als auch die Gerichtsmedizin zu dem Zeitpunkt hatte, war eigentlich relativ gering, einfach aufgrund der Ausgangssituation.
Ja, vor allem zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch nicht mit Fingerabdruck und ich glaube Zahnabdruck, so das herauszufinden, gab es glaube ich auch noch nicht, oder?
Ich glaube schon, dass es in die Richtung etwas gegeben hätte. Naja, 22. Könnte sein, dass es vielleicht schon was gegeben hätte, aber dadurch, dass kein Kopf vorhanden war, gab es auch keine Zähne.
Ja, richtig. Also, wow.
Wow, Tami.
Okay, Fingerabdruck, sorry. Nur der Fingerabdruck.
Wo hast du denn?
Auf dem Bauch, wo sonst?
Ja, also.
Ja, nicht mitgedacht.
Schon okay. Der Dr. Berggartner hat dann begonnen, alles zu notieren und zu fotografieren und zu dokumentieren. Und das Erste, was er halt gemacht hat, was er versucht hat, er hat eine Rippe genommen vom Brustkorb. Und hat sie halt so quasi über Daumen und Zeigefinger gelegt und er konnte sie aber mit den Fingern auseinanderbrechen.
Weil halt so. Aha, okay, also kann man.
Ja?
Kann man das so auch feststellen, wie lange der Mensch schon tot ist, oder?
Was er daraus schließen konnte, war, dass es sich nicht, wie die Amtsärzte eben gesagt haben, um eine junge Frau handelt, sondern dass es sich um eine alte Person gehandelt hat, mindestens über 60, weil von einer jungen Person kannst du die Rippen im Normalfall nicht einfach so zerbrechen.
Okay, verstehe. Ja,
das ist meistens der Fall bei Leuten, die so über 60 sind. Also das konnte er vor Ort schon einmal sagen, dass es sich definitiv um keinen jungen Menschen handelt. Außerdem, ich weiß nicht genau warum, aber er ist davon ausgegangen, dass es sich um einen Mann handelt. Wahrscheinlich aufgrund einfach der Körperteile,
naja,
die drinnen gelegen sind oder so. Weil
Ich glaube,
die Amtsärzte sind einfach nur davon ausgegangen, dass es sich um eine Frau handelt, weil ja diese Frauenbluse drinnen gelegen ist. Aber der Dr. Berggartner hat dann gesagt, dass er denkt, dass es sich um einen Mann handelt.
Okay. Ja, ich meine, wäre die erste Schlussfolgerung, dass man denkt, dass es sich um eine Frau handelt, wenn auch Frauenkleidung drinnen ist. Aber ich denke mir, Männer können im Prinzip, wenn sie Bock haben, auch Frauenkleidung tragen, genauso wie Frauen Männerkleidung tragen können. Und wenn man von theoretisch den Knochenbau, Körperbau, hat man der theoretisch dann wahrscheinlich nicht mal gescheit mehr nachstellen können, wenn die Leichenteile ja auch schon so verwest waren.
Ja, ich weiß, ich glaube schon, dass noch Fleisch dran war, aber es war auf jeden Fall schon stark verwest halt einfach.
Mhm. Ja, ich meine, vielleicht hat man es wirklich irgendwie feststellen können. I don't know, ich kenne mich da zu wenig aus, aber bin sehr gespannt, was es dann wirklich ist, ob es dann wirklich eine Frau oder ein Mann ist.
Ja, schauen wir mal.
Bin gespannt.
Er ist außerdem auch davon ausgegangen, dass die Säcke mit den Leichenstücken nicht seit Winter da liegen, sondern höchstens seit Anfang Juni. Darauf komme ich dann zurück, warum er das gedacht hat. Und er hat halt dann eben noch das mit dem Alter gesagt und dann hat er zum Sicherheitschef, also Chef des Sicherheitsbüros gesagt, okay, aber alles andere muss ich mir dann bei der Obduktion anschauen. Das sind so mal die Sachen, die er vorab wegnehmen kann. So, nach der Obduktion haben die zwei Herren sich dann zusammengesetzt und sind alle Punkte durchgegangen, die bei der Obduktion von Bedeutung sind. Weil es halt extrem wichtig war, um die Leiche zu identifizieren, weil man wusste ja nicht, wer es ist. So, zur Einschränkung des Zeitraums. Das Ding ist, dass der Täter hatte ja sicher vor, die Leiche zu verstecken, logischerweise. Das Feld, wo er die Säcke hingelegt hat, ist nicht besonders groß. Also es war wirklich ein eher kleineres Feld. Wenn der Täter jetzt wirklich, also wenn, wie die Amtsärzte gesagt hätten, wenn die Säcke seit dem Winter dort liegen würden oder dort gelegen wären, hätte man sie schon vorher entdeckt. Also das war mal der erste Gedankengang von ihm, dass das eigentlich keinen Sinn macht, weil dort gehen schon regelmäßiger Menschen hin, beziehungsweise dann zur Ernte wird dort regelmäßig halt hingegangen und es wurde davor ja auch nichts entdeckt. Und außerdem gehen bei dem Feld zwei Feldwege weg, wo auch Leute immer wieder spazieren gehen. Sprich, wäre halt komisch gewesen, wenn es keiner gesehen hätte. Aber kann natürlich sein. I don't know. Und um den Zeitraum dann noch mehr einzuschränken, hat er dann, da komme ich jetzt zurück auf diese Grashalme, was er da gesagt hat. Und zwar hat er Gerichtsmediziner dann gesagt, dass es halt für ihn komisch erscheint, weil wären die Säcke mit den Leichenstücken bereits im Winter dort abgelegt worden, wären sie dort abgelegen.
Worden? Wären sie im Winter dort abgelegt geworden?
Jetzt kenne ich gar nicht. Hätte man sie im Winter dort hingelegt?
Genau.
Hätte man sie im Winter dort hingelegt, hätten sich die Halme wieder aufgerichtet, weil die Halme haben so eine Bestrebung, ja. Sie streben danach, sich immer wieder aufzustellen, auch wegen Sonnenlicht und so weiter und so fort. Was aber nicht der Fall war, sie waren noch so niedergedrückt. Verstehst du? Mhm. Und deswegen sagt er, dass es keinen Sinn macht, dass die Säcke schon im Winter dort gelegen sind, weil sonst hätte das alles anders ausgeschaut. Also er hat gesagt, dass auch noch dazu hat er halt gesagt, dass der Weizen in Wien und in Wien-Umgebung im Herbst gesät wird. Mhm. Und im Juni hat der Weizen dann wieder die volle Halmlänge. Also von Herbst bis Juni wächst es dann wieder auf volle Länge. Und beziehungsweise in der ersten Juni-Hälfte hat er die im Normalfall die ganze Länge wieder erreicht. Und daher können die Säcke mit den zerstückelten Opfer nicht vor Anfang Juni in das Getreidefeld halt dort hingelegt worden sein. Weil auch die Höhe, also was ich meine, weil die zerdrückten Grashalme unter den Säcken hatten schon die volle Länge. Also können die nicht so, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er das gesagt. Und somit hat er halt gesagt, okay, sie müssten so im Juni, im Laufe des Junis halt dort hingelegt worden sein. Und dann hat er halt auch versucht zu schauen, wie lange die Säcke schon dort liegen. Ah, ja, wie lange sie schon dort liegen, weil wir haben 2 Juli. Er hat dann einfach versucht, auch zu schauen, wie lange die Säcke wirklich noch dort liegen, weil wenn man sagt, okay, sie wurden im Juni dort hingelegt, aber wir haben jetzt Juli, wie lange liegen sie dort? Hat er gesagt, es muss mehr als nur ein paar Tage her sein, dass die Säcke halt dort liegen, weil am Boden hat es schon so starke Fäulnisflüssigkeit und die ganzen Sekrete und so, was sich halt so ansammelt, hat den Boden schon dort richtig durchtränkt. Also das hat es halt ziemlich abgesaugt. Okay. Und auch aufgrund von den Insektenüberbleibsel im Brustkorb und so weiter, sagte, dass es halt, ja, dass der Tod der Leiche circa zu Pfingsten eingetreten haben muss und dass der Sack halt auch schon eine Zeit lang halt ein bisschen dort liegt. Auf jeden Fall, ich meine, im Sommer geht das natürlich alles schneller aufgrund der Hitze und so weiter. Aber ja, das hat er mal so zum Zeitraum gesagt. Und was er halt sonst noch nach der Obduktion eben notiert hat, war, dass der Mann, als er starb, eben nur seine Unterwäsche anhatte. Was man daraus schließen kann, ist, dass er eventuell zu Hause überraschend umgebracht worden ist. Weil, ich weiß ja nicht, aber ich gehe jetzt nicht so oft irgendwo mit meiner Unterhose hin. Also halt schon mit meiner Unterhose, aber nicht nur in meiner Unterhose. Das hat der Gerichtsmediziner halt als Hypothese mal hingestellt. Es gibt auch keine Abwehrverletzungen, beziehungsweise keine sichtbaren Abwehrverletzungen, was halt daraus, also was heißen kann, dass er quasi in einer hinterhältigen Aktion ermordet worden ist, also dass er nicht damit gerechnet hat. Und die Unterhose hat auch noch Schnitte gehabt. Das heißt, dass die beim Zerstückeln der Leiche halt auch mit durchtrennt worden ist wahrscheinlich, oder dass er halt die Leiche jetzt nicht nackt ausgezogen hat, sondern die Leiche halt mit der Unterhose durchtrennt hat.
Warte, Schnittwunden von einem Messer?
Die Unterhose hatte Schnitte. Ich weiß nicht, von welchem Ding, aber sie hatte Schnitte.
Weiß man, wie die Leiche zerteilt wurde?
So genau weiß ich es nicht. Ich weiß eben nur, dass der Kopf nicht dran war und dass es halt in 2 Papiersäcke aufgeteilt worden ist. Also ich glaube, das müsste halt schon, also
vielleicht eine Axt?
Schauen wir mal, vielleicht finden wir das auch noch heraus.
Ah, okay. Ja.
Also, nachdem sich der Chef vom Sicherheitsbüro das alles angehört hat, war er halt, ja, hat sich gedacht, okay, wir finden nie heraus, wer das ist. Doch dann kam der entscheidende Fund. Und zwar.
Der Kopf.
Nein.
Ach so, okay.
Sondern der Gerichtsmediziner hat nämlich noch etwas entdeckt.
Und zwar, was?
Der Oberschenkel von der Leiche wurde durchtrennt, ja. Und er hat den rechten Oberschenkelknochen eben gehabt. Und er hat beim Oberschenkelknochen gesehen, dass der Röhrenknochen unterhalb der Mitte circa so eine unregelmäßige Verdickung hatte. Also, dass er das geschwülstig
okay.
War halt so komisch. Mhm. Als wäre da irgendwas verheilt, irgendwas Komisches, ja. Und er sagt dann, dass das die Spur eines alten und mit starker Verschiebung geheilten Knochenbruches sein kann. Also er geht von einem Knochenbruch aus, der halt nicht wirklich schön verheilt ist. Zwar hat an der Durchtrennungsstelle am Bein ein kleines keilförmiges Knochenstück gefehlt, aber die übrige Schnittfläche war halt ziemlich glatt, genau wie das Knochenteil, das aus dem Becken geragt hat. So, jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, die Knochen zusammenzusetzen, weil er eigentlich das ziemlich gut da gehabt hat, außer eben dieses kleine keilförmige Stück. Er hat den Oberschenkel dann zusammengesetzt und hat eine Oberschenkellänge von 41 cm gehabt. Ja?
Mhm.
Die linke Oberschenkelseite, Knochenlänge, war aber um 3 cm länger. Also die war 44 cm lang.
Okay.
Was man daraus jetzt schließen kann, ist, dass der Mann gehinkt hat, weil ein Bein kürzer als das andere war. Mhm. Das war dann der Durchbruch eigentlich, mit dem sie begonnen haben zu suchen nach einer Person, die über 60 war, die auf jeden Fall gehinkt hat, die vielleicht einen Unfall hatte oder irgendwas. Und das konnten sie dann als Inserat quasi an die Bevölkerung sich wenden. Weil sie jetzt Informationen hatten, you know?
Mhm.
Man hat dann eben errechnen können, dass der Mann circa 1,65 groß war. Und der Dr. Wahl, also der Chef vom Sicherheitsbüro, hat sich dann eben mit der Information an die Bevölkerung gewandt und hat eben gemeint, dass sich alle melden sollen, die jemanden vermissen oder wo jemand abgängig ist, der auf diese Personenbeschreibung, danke, wo das halt auf die Person hindeutet. Und man hat halt eben auch dazu geschrieben, ab wann das circa war, ab welchem Zeitraum und so weiter und so fort. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis sich ein Mieter von einem Haus im 11. Bezirk in der Sedlitzki Gasse gemeldet hat. Und der hat gemeint, dass der 67-jährige Dachdeckergehilfe Simon Mikschowski seit dem 5. Juni 1922 vermisst wird.
Seit dem 5. Juni?
5. Juni
1922. Oh! Okay, ich hab grad ein bisschen nachdenken müssen, welches Jahr du vorhin gesagt hast, aber du meintest ja 1922.
Ja, es ist noch immer 1922.
Und ich dachte jetzt mit, ich dachte jetzt mit 1921, dass er halt jetzt verschwunden war und dann tot aufgefunden wurde und das mit der These mit Dezember, aber irgendwie doch Juni, aber irgendwie auch nicht. Und weißt du, wie ich meine?
Ja.
Aber jetzt ergibt, ist das, was der Gerichtsmediziner sagt, mit Juni oder halt der Sicherheitsdirektor? Also
er war
oder?
Da eigentlich wirklich ziemlich gut dran.
Ergibt Sinn, ne?
Ja, also da hat sich jemand gemeldet, ein Mieter, dass der eben seit 5. Juni irgendwie, also dem Pfingstmontag war das, vermisst wird, beziehungsweise eben abgängig war. Und dass die Frau von ihm seitdem ein extrem komisches Verhalten an den Tag legt. Also man hat gemerkt, dass sie extrem gründlich gereinigt hat und dass sie, wenn man sie darauf angesprochen hat, wo ihr Mann denn ist, dass sie dann halt irgendwelche Ausflüchte gesucht hat, damit sie schnell weggehen kann und sie wollte halt nicht wirklich darüber reden und ja, etwas seltsam.
Sketchy.
Ein bisschen. Die Kriminalbeamten haben sich natürlich dann gleich auf den Weg dorthin gemacht und also in die Sedlitzki Gasse. Doch die Wohnung vom Opfer und beziehungsweise von der Frau war versperrt und es war keiner zu Hause, beziehungsweise es hat halt auf jeden Fall keiner aufgemacht. Sie hatten sie haben das dann gelassen, haben gesagt, okay, sie kommen halt wann anders wieder und haben sich derweil mit ein paar Arbeitskollegen vom Simon Mikschowski unterhalten und haben halt ein paar Fragen gestellt, was sie zu dem Typen sagen, ob ihnen irgendwas aufgefallen ist und so weiter und so fort. Und der eine Arbeitskollege hat dann eben von dem Arbeitsunfall berichtet, den der Simon Mikschowski hatte. Vor 17 Jahren hatte er den. Und da ist er von einem Dach gestürzt und hat sich dabei den Oberschenkel gebrochen. Und seitdem hinkt er.
Aua.
So, jetzt hat man gewusst, okay, er hatte vor 17 Jahren diesen Unfall. Und der Gerichtsmediziner hat dann begonnen, in jedem Spital anzurufen, in Wien und Wien-Umgebung wahrscheinlich, um an die ganzen Akten, Unterlagen und Sachen vom Spital zu kommen, damit er das mit seiner Obduktion halt auch vergleichen kann, ob es sich wirklich um eine und dieselbe Person handelt. Und das hat er dann geschafft. Er hat alle Unterlagen bekommen, sogar Röntgenbilder, und da hat man dann wirklich gewusst, okay, dass die gefundene Leiche ist auf jeden Fall der Simon Mikschowski. Und die Identität des Opfers ist dann somit auch festgestanden. So, natürlich, dadurch, dass sie jetzt die Bestätigung hatten, dass es sich bei dem Opfer eben um ihn handelt, mussten sie mit der Frau reden, weil es ist halt irgendwie komisch, sie hat ihn auch nicht als vermisst gemeldet oder irgendwas, und wie die Mieter im Haus auch schon sagen, hat sie sich auch extrem komisch verhalten und so weiter. Also sind sie nochmal zur Wohnung gefahren. Da hat sie aber wieder nicht aufgemacht, oder sie war nicht zu Hause, wie man es, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat keiner aufgemacht. Und dann haben sie ein bisschen gewartet und haben sich dann noch mit den Hausbewohnern im Haus unterhalten. Und alle haben eben der Polizei berichtet, dass der Simon Mikschowski ein urlieber Mann war. Er war ziemlich gutmütig, er war halt so ein richtig angenehmer Geselle. Seine Frau jedoch, die war nicht so nett. Also alle haben halt berichtet, dass sie öfters gestritten haben, und alle haben halt auch gemeint, dass sie unter Anführungszeichen nicht ganz richtig im Kopf ist. Also dass sie,
okay.
Ja, heutzutage würde man sagen, dass sie wahrscheinlich psychische Probleme hat, dass sie eine psychische Krankheit hat. Früher haben sie es halt so beschrieben, dass sie ja deppert ist oder verrückt ist oder ich weiß nicht was. So, als die Wohnung dann noch immer versperrt war, wie sie zurückgekommen sind, haben sie beschlossen, die Feuerwehr anzurufen, dass die Feuerwehr die Wohnung eintritt.
Darf das die Polizei nicht machen?
Habe ich mir auch schon gedacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten sie 1922 andere Gesetze oder sie hatten keine Ausrüstung dafür. I don't know.
Hm.
Vielleicht war das ja so eine Stahltür oder so.
ja, vielleicht.
Dann, die Feuerwehr ist dann gekommen, hat auch die Tür, wie sagt man,
aufgebrochen?
Aufgebrochen, danke.
Gerne.
Und als sie in die Wohnung kamen, also das war eine richtig kleine Wohnung, so eine, was die Küche-Kabinett-Wohnung. Und was sie dann dort gesehen haben, war ja ein bisschen verstörend. Also man hat, also alles hat eigentlich auf ein Blutbad hingewiesen. Wenn du dir denkst, dass der ja schon seit Pfingsten, also seit Juni tot ist und im Juli wurde entdeckt. Ich bin mir sicher, mit der Obduktion und alles hat das alles ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt keine Daten mehr, aber es muss auf jeden Fall schon mindestens einen Monat vergangen sein, seitdem sie die Leiche gefunden haben. Zwei Monate seit dem Tod. Und sie sind in die Wohnung gekommen. Es sind überall blutdurchtränkte Waschlappen rumgelegen, blutbefleckte Messer und eine Hacke mit Blutkrusten.
Ui.
Also, okay. Wenn ich mir denke, dass die Frau in der Wohnung die ganze Zeit gesessen ist mit diesen ganzen Sachen. Und ich frage mich auch, wenn alle Mieter gesagt haben, dass sie so extrem geputzt hat, was hat sie geputzt? Sicher nicht die Wohnung.
Nein,
das nicht. Aber auf jeden Fall haben sie das alles in der Wohnung vorgefunden und dann war ihnen auch irgendwie klar, okay, the wife did it.
War sie da?
Nein, sie war nicht da.
Ah, okay.
Man hat dann die Fahndung eingeleitet und einige Tage später wird Marie Mikschowski dann verhaftet, also man hat sie gefunden. Sie hat einen sehr verwahrlosten Eindruck gemacht, also sie war komplett, ja, voll labil halt, überhaupt nicht da, so voll in ihrer eigenen Welt. Sie hat dann auch den Polizisten richtig emotionslos geschildert, was passiert ist an dem Tag. Und zwar beschreibt sie das eben so, dass sie sich wegen irgendeiner Kleinigkeit beim Wäschewaschen oder irgendwas haben sie sich gestritten. Und als der Streit ist dann halt etwas eskaliert und sie hat ihn dann anscheinend irgendwie gestoßen. Und er ist dann mit dem Kopf auf den eisernen Ofen gestürzt. Und dann ist er halt natürlich bewusstlos am Boden gelegen. Und sie hat sich dann gedacht, so beschreibt sie es halt, naja, dass er sich wahrscheinlich das Genick gebrochen hat.
Okay.
Das war auf jeden Fall ihr Gedankengang, naja, er hat sich wahrscheinlich das Genick gebrochen und jetzt ist eh aus mit ihm. Dann hat sie erzählt, dass sie natürlich nicht alleine die Leiche wegtragen kann, weil das ist ja schwer. Somit hat sie sich dann entschieden, den Kopf abzuschneiden. Also hat sie sich ein scharfes, spitzes Messer genommen und hat den Kopf durchtrennt, also abgetrennt vom Körper.
Da brauchst du die Kraft, ja, um das zu machen.
Sprichst du aus Erfahrung oder was?
Nein, aber ich denke mir halt, das ist wunderbar.
Nicht Wirbel.
Weil, komm, hör auf, wow. Aber ich denke mir, das kann nicht einfach sein, einen Kopf vom Körper zu trennen.
Es kann auch definitiv nicht einfach sein, einen Oberschenkelknochen zu durchtrennen.
Absolut, vor allem das.
Ja. Naja, auf jeden Fall hat sie das aber gemacht.
Ach du heilige Scheiße. Ja.
Und genau, den Kopf hat sie mit einem scharfen, spitzen Messer abgetrennt und den Rest des Körpers hat sie zerkleinert mit einer Hacke.
Gut, ich glaube, in einer Hacke ist ein Oberschenkelknochen dann doch vielleicht ein bisschen einfacher zum Durchtrennen
als mit einem Messer. Wenn du das so runterhaust auf deinen Ehemann.
Nein, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ja, nicht. Wäh.
Auf jeden Fall, genau. Dann hat sie den Kopf genommen, hat ihn in eine Schürze eingewickelt, ist zum Donaukanal gefahren und hat ihn in den Donaukanal geworfen.
Nein! Warum?
Damit man halt den Kopf nicht findet und die Leiche identifizieren kann wahrscheinlich.
Oh, Jokes on her, man hat es trotzdem geschafft.
Ja.
Vor allem, wie kann man einfach so, war das in der Nacht? Man kann nicht einfach untertags zum Donaukanal fahren, darf man den Kopf reinhauen, obwohl es in einer Kopf, weil es in einer Kochschürze drinnen war, oder?
Ja, wahrscheinlich waren 19, 22 ja,
das Blut so viele sein.
Menschen unterwegs. I don't know. Ich meine, vielleicht war es auch in der Nacht, das weiß ich leider nicht, aber ganz ehrlich, das könntest du heute auch untertags machen.
Also, sorry, wenn ich jetzt in der Nähe vom Donaukanal bin, ja, und ich sehe einen Menschen,
kein Mensch, wenn man sieht, dass jemand zuschaut.
Naja, ich weiß
nicht. Und ganz ehrlich, und um 9 oder 10 am Vormittag, die einzigen Leute, die am Donaukanal chillen oder sind Jogger und Leute, die kein Leben haben.
Leute, die in Nicht-Corona-Zeiten vom Flex rausgerannt.
Ja, genau. Also, und denen ist das wahrscheinlich schon wurscht. Die denken sich, das sehen sie nur wegen ihrem Trip oder so. Ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Also, unwahrscheinlich vor.
Ich meine, ja, wahrscheinlich wird es eh danach gemacht haben, denke ich, aber ja, schon komisch. Einfach mal so ein Kopf.
Ja. Auf jeden Fall, als sie das dann erledigt hat. Was ich noch dazu sagen will, ich glaube, diese Version, ich habe zwar auch gelesen, dass sie den Kopf angeblich versucht hat, im Ofen zu verbrennen, aber ich glaube lieber dem Buch, das ich gelesen habe, und da steht, dass sie den Kopf in den Donaukanal geworfen hat.
Okay, haben sie den noch dann gefunden?
Nein.
Oh.
Wie sollen sie den finden? Das ist ja, das fließt ja.
Keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwo angeschwappt worden, man weiß ja nicht.
Also sie haben auf jeden Fall nichts gefunden.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht, ob sie richtig danach gesucht haben, um ehrlich zu sein.
Okay.
Genau. Und die restlichen Körperteile hat sie dann eben verpackt und auf dem Feld entsorgt. Ich frage mich auch nicht, warum hat sie nicht gleich alles in den Donaukanal geworfen?
Ja, stimmt.
Ja. Naja.
Ja.
Das Orge ist, also man hat dann gewusst, wer es war, das Opfer war identifiziert und somit war der Fall eigentlich somit fast abgeschlossen. Das Orge ist, dass hätte sich Simon Wiechowski vor 15 Jahren anders entschieden, Also hätte er eine Entscheidung vielleicht anders getroffen, hätte das Ganze nicht so geendet. Weil vor 15 Jahren, im Frühling 1907, war seine Frau, die Marie, bereits einmal aufgrund von starker Paranoia in einer Landesnervenheilanstalt in Gugging, das ist dort in der Nähe bei Kloster Neuburg.
Aha.
Und dort war sie interniert und die Ärzte haben eigentlich gesagt, sie sollte wirklich nicht raus, weil ja, ihr geht's halt psychisch nicht gut, sie ist wirklich labil und es wäre besser, wenn sie dort wäre und dort bleiben würde. Nur der Simon hat gesagt, dass, beziehungsweise das haben Freunde berichtet, dass er das zu Freunden gesagt hat, dass seine Frau ihm halt Urleid getan hat und er hat auch immer den Freunden erzählt, dass sie ihm das Leben zur Hölle macht, aber irgendwie tut sie ihm dann doch leid und er wollte sie nicht dort in dieser, so wie sie es früher gesagt haben, ihren Anstalt, also in einer psychiatrischen Einrichtung, nicht dort verenden lassen und so weiter und so fort. Und das Mitleid hat dann übernommen und das hat ihm sein Leben gekostet.
Oh nein. Ich meine, ich verstehe seinen Punkt, aber wenn die Leute dort sagen, dass es eher besser wäre, wenn sie da drinnen bleibt, dann hätte er sie vielleicht drinnen lassen sollen. Vielleicht wäre es ihr halt dann natürlich auch ein bisschen besser gegangen.
Ja, ich glaube, also das, was sie getan hat, ich meine, ich möchte sie nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, dass das für sie auch nicht unbedingt ein schönes Erlebnis war, weil wenn du so krank bist und manchmal nicht mehr genau weißt, was du tust oder wieso du was tust, dann ist es auch nicht schön. Vor allem, wenn du dann wieder so Momente hast, wo du auf einmal da bist, so ein paar Minuten und checkst, was du getan hast. Keine Ahnung. Genau, man hat dann eben gewusst, dass die Marie Mikschowski ihren Mann ermordet hat. Und zum Missfallen vieler Beteiligter an dem Ganzen ist es zu keinem Prozess gekommen, weil sie einfach nicht imstande war, um an einem Prozess teilzunehmen. Das bedeutet, dass das Verfahren dann wegen Unzurechnungsfähigkeit der Angeklagten eben eingestellt werden musste und sie wurde dann aber in einer Psychiatrie übernommen und die Ärzte haben auch gesagt, sie wird dort nie wieder rauskommen. Ich habe leider nichts mehr dazu gefunden, mit wie vielen Jahren sie gestorben ist oder ähnliches, aber ja, sie ist in kein Gefängnis gekommen oder irgendwas, aber ich glaube, dass die Psychiatrie dann eigentlich im Endeffekt ein guter Platz für sie war.
Glaube ich auch, ja. Ach, voll tragisch.
Ja, und das war der Fall.
Sehr spannend.
Vom Mord an Simon Mikschowski.
Ja. Das ist echt voll tragisch. Ich finde es eigentlich auch, wie so eine Entscheidung irgendwie alles ändern kann.
Ja, vor allem, wenn du tust es ja irgendwie einem Menschen zuliebe und du möchtest den Menschen ja was Gutes und dann dreht sich das Rad einfach so und dann bist du der umgebracht wird.
Ja, voll. Oh.
Also Leute, mein Tipp für heute an euch, tut nichts zu Heftiges aus Mitleid. Lasst euch nicht beeinflussen von Mitleid, das ist ganz gefährlich.
Oh ja.
Ihr wollt nicht
eurem
zukünftigen Ehepartner oder Lebenspartner umgebracht werden und dann zerstückelt und dann den Kopf in den Donaukanal geworfen bekommen und eure Leichenteile irgendwo in Simmering verteilt werden. Ich meine Simmering. Also auch an alle Leute, die in Simmering wohnen. Simmering ist eh super, aber Simmering halt.
Hört auf sie, Marina. Hört auf sie. Oh ja. Nein, danke, danke. Es war echt ein cooler Fall.
Gerne.
Trotzdem sehr tragisch, aber
ja. Gut. Ich finde das immer faszinierend, so Mordfälle, wo Familienmitglieder oder halt Ehepartner oder so den anderen umbringen. Das ist einfach urarg.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie es ist was anderes, wenn es jetzt wirklich ein kann man das so nennen? Wer ist das? Es ist halt eine andere Art von tragisch und grausam, wenn es wer aus der Familie ist.
Ja, weil man einfach eine Bindung zu den Menschen hat. Und ich meine, es ist genauso schlimm, wenn ein Fremder eine andere fremde Person umbringt, aber es ist halt noch irgendwie morbider und abartiger, finde ich, wenn, keine Ahnung, jemanden umbringt, mit dem er eine emotionale Verbindung hat. So.
Ja, voll.
Ja.
Ich bin froh, dass ich mir darüber in meiner Familie keine Sorgen machen muss.
Vertrau dir nicht zu sehr, du kannst niemanden einschätzen.
Stop it.
Nein, Spaß. ja, also das war der Fall für heute. Ich schaue, ob ich Bilder finden kann. Und wenn ja, findet ihr sie auf unserer Instagram-Seite.
Austrian True Crime Too.
Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben.
Ich vergesse die ganze Zeit bei Einsatz für dem. An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Falls ihr irgendwelche Wünsche, Geschichten, Mitteilungen etc. habt an uns. Aber ihr könnt uns einfach auch wie alle anderen normalen Menschen in der DM auf Instagram schreiben, weil da sind wir am aktivsten und da sind wir am meisten unterwegs und da könnt ihr garantiert mit einer Antwort rechnen, würde ich mal sagen.
Yes. Yes.
Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche zu deinem Fall wieder, oder?
Ja?
Ja?
Ja? Ich kann noch nichts anteasern, weil ich habe noch keine Ahnung.
Du hast gerade ganz anders gewirkt. Ich habe jetzt gedacht, du hast du schon, ich weiß nicht, was 8 Seiten oder so vorbereitet. Okay, ich lasse mich überraschen.
Ich wollte so rüberkommen. Ich glaube, ich werde das Buch durchgeben, was ich von meinem Bruder bekommen habe, weil es sind echt coole Fälle drin.
Stimmt.
Auch viele Fälle, die wir schon gemacht haben.
Aber es ist trotzdem auch cool, sich durchzulesen.
Ja, extrem. Extrem.
Das, was die Tami meint, ist das Buch vom Kriminalmuseum, glaube ich.
Ja, voll. Stimmt. Wie heißt das? Verbrechen in Österreich?
Ja, irgendwie sowas.
Oder Kriminalfälle? Nein, ich glaube Verbrechen in Österreich.
Es ist auf jeden Fall.
Kann ich nur empfehlen.
Vom Wiener Kriminalmuseum oder vom Kriminalmuseum ja. Halt, ja.
Ja, voll. Ja. Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist sehr, sehr spannend und sehr gut.
Da kann ich nur zustimmen.
Ja. Na gut, dann schönen Abend noch oder schönen Tag, morgen, Nacht, wann auch immer euch das anhört. Ja, genau. Und
dann hören wir nächste Woche wieder.
Yes.
Okay, tschüss.
Baba.